lese uns den Predigttext 2. Korinther 5, Verse 17 bis 21. Darum, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, ein Neues ist geworden. Das alles aber kommt von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Jesus Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er ihnen ihre Sünden nicht anrechnete und das Wort der Versöhnung unter uns aufrichtete. So sind wir nun Botschafter für Christus, und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt. So bitten wir nun stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Amen.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, es ist eine erschreckende Entdeckung, die fast jeder Mensch früher oder später einmal macht. Wenn er selbstständig über sein Leben nachdenkt, wenn er sich einmal die Zeit dafür nimmt, über seine Pläne zu sinnieren, darüber, was die Zukunft noch bringen mag, da geht doch noch was. Und vielleicht hat er ja auch schon einiges erreicht in seinem Leben. Weitere Ziele werden sich ja wohl noch finden lassen. Und irgendwann macht sich diese Entdeckung breit. Sie schleicht sich an wie eine Katze und dann wird man sie nicht mehr los. Diese Entdeckung, die über einen kommt, ist auch unabhängig davon, in welchem Jahrhundert man lebt, in welcher Epoche. Schon der alte König Salomo, also der lebte um 900 vor Christus, hat diese Entdeckung vor circa 3000 Jahren aufgeschrieben. In seinem berühmten Buch Kohelet, also Buch Prediger, da sagt er in Kapitel 1, Vers 9, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Es gibt keinen Fortschritt, es gibt kein Ziel. Und in Vers 5 heißt es dann, die Sonne geht auf und die Sonne geht unter und sie eilt an ihren Ort, wo sie wieder aufgehen soll. Und dann geht sie wieder unter. Immer die gleiche Welt wird von der immer gleichen Sonne erleuchtet. Der Mensch kommt niemals über seinen engen Horizont hinaus. Er wird immer unter der Sonne bleiben. Oder Vers 8, das Auge sieht sich nicht satt und das Ohr hört nie genug. Niemals, nichts in dieser Schöpfung kann unsere Seele dauerhaft zufriedenstellen. Es bleibt immer das alte Lied. Unser Leben dreht sich immer im Kreis. Es gibt keine Veränderung. Was einst gewesen ist, Vers 9, das wird wieder sein. Und was einst geschehen ist, das wird wieder geschehen. Und es gibt nichts Neues unter der Sonne. Natürlich werden immer wieder neue Automodelle erfunden, neue Versionen von Smartphones. Natürlich werden ständig neue Bücher geschrieben. Auch das wusste Salomo, des Büchermachens ist kein Ende. Es werden neue Lieder komponiert, neue Theaterstücke aufgeführt, neue wissenschaftliche Entdeckungen gefeiert. Vielleicht sogar neue Planeten angeflogen. Aber am Ende des Tages stehen wir immer wieder vor derselben Frage. Was ändert das an meinem Leben? Was wird dadurch neu an meinem alten Leben, dass ich ein neues Smartphone besitze oder ein neues Menü koche oder sei es ein neues Auto fahre? Der Fußballprofi Kevin Prince Boateng, also das ist der Bruder von dem Boateng von Bayern. Dieser Kevin Prince, der spielt zurzeit beim AC Florenz, der hat früher in England einen Vertrag gehabt, dann gab es einen gewissen Karriereknick, der Trainer hat ihn eine Zeit lang kaum aufgestellt, das hat ihn in eine ziemliche Krise gestürzt, dann hat ihn seine Frau auch noch verlassen in dieser Zeit und er hat dann seine Erfüllung woanders gesucht. Im Rückblick sagt er in einem Interview, jetzt weiß ich erst, wie schlimm das war, 6 Tage in der Woche Nachtclubs trinken, fast ein Jahr lang, damals war ich erst 20, da denkst du nicht, es könnte was schief gehen. Du siehst ja, dass Geld reinkommt, der hatte ja Vertrag, und denkst, na dann hole ich mir den Spaß eben woanders. Ich konnte nicht Fußball spielen, also habe ich mir einen Lamborghini gekauft, also so einen flotten Schlitten. Für eine Woche bist du dann glücklich und danach benutzt du ihn nicht mal mehr. Für eine Woche bist du dann glücklich und danach benutzt du ihn nicht mal mehr. Das heißt, irgendwann gewöhnst du dich auch daran und dann steht er da in der Garage neben deinen 2 anderen tollen Karren und macht dir auch keine Freude mehr. Das ist die moderne Version von Salomo. Du kannst dir noch so viel Neues kaufen. Dein Leben bleibt trotzdem alt. Franz Kafka, der berühmte Schriftsteller aus Prag, hat sein Leben beschrieben wie ein Laufen im Hamsterrad. Am 19. Juli 1910 schreibt er in sein Tagebuch: geschlafen, aufgewacht, elendes Leben. Nichts Neues unter der Sonne. Nicht alle denken so radikal. Man kann dieses immer gleiche Tag aus, Tag ein ja auch mal für eine Zeit lang genießen, als er entspannt, aber irgendwann muss doch da noch irgendwas kommen. Und manche versuchen diesem Kreislauf dadurch zu entkommen, dass sie viele Reisen unternehmen, immer mal wieder was Neues sehen. Aber der Typ, den sie dann in Ostafrika im Spiegel anschauen, ist trotzdem immer der Alte. Und wenn sie wieder nach Hause kommen, hat sich auch nicht viel geändert. Und wieder andere versuchen, dem Alten im wahrsten Sinne des Wortes zu entkommen oder der Alten, indem sie sich von Zeit zu Zeit einen neuen Partner zulegen. Aber irgendwann ist die Neue dann doch auch wieder die Alte. Und dann geht's wieder von vorne los. So ist das Leben. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Und jetzt kommt Paulus. Paulus mit unserem Predigttext und er bringt alles durcheinander. Er wischt das alles vom Tisch mit diesem ersten Satz in Vers 17, den Sie vor sich haben, 2. Korinther 5. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, ein Neues ist geworden. Das ist revolutionär. Und Paulus setzt ein dickes Darum vorweg, weil er in den Versen davor beschrieben hat, dass Menschen durch Jesus, durch die Verbindung mit Jesus Christus wirklich ein neues Leben bekommen können. Eine neue Schöpfung, eine neue Realität mitten in dieser Welt, etwas Neues, das wirklich diesen Namen verdient hat. Nicht nur ein neues Reiseziel, nicht nur ein neues Smartphone, sondern eine neue Schöpfung, ein neuer Mensch. Und sofort kommt die kritische Rückfrage, ja, ist das nicht die Sehnsucht aller Ideologien, die den neuen Menschen schaffen wollen? Der Marxismus wollte doch schon den neuen Menschen schaffen durch die Umverteilung der Produktionsmittel. Das New Age verspricht den neuen Menschen durch spirituelle Transformation. Die Nazis wollten die neue Herrenrasse züchten und Aldous Huxley seine Brave New World, in der es keine Familienverbände mehr gibt. Und ein ähnliches Modell übrigens wie Brave New World wurde uns vor wenigen Tagen in der renommierten Wochenzeitschrift Die Zeit proklamiert gewissermaßen. Da veröffentlichte Lukas Hermsmeier, und das ist so gravierend, dass ein solcher Artikel in der Zeit stehen kann, deswegen gehe ich hier kurz drauf ein Essay, Die elternlose Gesellschaft. Und er lobte dort und zitierte die Radikalfeministin Sophie Lewis, die in einem Buch, das bisher nur auf Englisch erschienen ist, etwa unter dem Titel schreibt, Allgemeine Leihmutterschaft jetzt, Feminismus gegen die Familie. Und Hermsmeier zitiert sie dort in der Zeit und sagt, Lewis skizziert in ihrem Buch eine Welt, in der die Praxis der Leihelternschaft überflüssig würde, weil wir alle Leiheltern würden. Eine Welt, in der Kinder niemandem mehr gehörten. Lewis stellt sich vor, wie es wäre, wenn wir Familien nicht mehr bräuchten, weil die Gesellschaft ausreichend Fürsorge und Nähe spendete. Sie schreibt von Polymutterschaften, also Mehrfachmutterschaften, und von Schwangerschaftskommunismus. Und ihre Hauptforderung, also Lewis' Hauptforderung lautet, wir müssen Wege finden, um der Exklusivität, also Einzigartigkeit und Vormachtstellung biologischer Eltern im Leben von Kindern entgegenzuwirken. Also wir müssen Eltern und Kinder voneinander trennen in diesem Essay vor wenigen Tagen in der Zeit. Und Lewis ist nicht der einzige Zeuge, den Hermsmeier hier für diese erzkommunistische Wiederbelebung alter Ideen anführt. Er zitiert auch Bini Adamczak mit einer Idee, die Hermsmeier für brillant hält, ich würde eher sagen eiskalt. Und sie schreibt, Adamczak, wenn Kinder von großen demokratischen und antiautoritären Institutionen aufgezogen werden, wenn Essen nicht mehr in Kleinküchen, sondern in öffentlichen Kantinen zubereitet wird, wenn Alte und Kranke nicht länger von sogenannten Angehörigen gepflegt werden und die Reinigung der Wohnungen nicht mehr privat organisiert wird, dann ist die Familie gänzlich überflüssig. Zitat Ende in einem jüngeren Essay in der Zeit. Und die Geschichte zeigt, alle Versuche durch staatliche Eingriffe einen neuen Menschen zu schaffen, sind immer in Diktatur geendet und in einem brutalen Abschlachten der Andersdenkenden. Sei es im Blutbad der Französischen Revolution, sei es bei den Nazis, sei es bei den Kommunisten. Es lief immer auf die Diktatur hinaus, wenn sie den neuen Menschen schaffen wollten. Umso genauer schauen wir hin, wenn Paulus jetzt behauptet, Ist jemand in Christus, so ist er ein neuer Mensch, eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, ein Neues ist geworden. In einigen Übersetzungen finden Sie noch die Formulierung, siehe, es ist alles neu geworden. Da steht wörtlich, ein Neues ist geworden, weil Paulus natürlich weiß, dass auch manches Alte noch an seinem Leben ist. Was meint er damit? Mehr als nur Kosmetik. Mehr als nur ein paar kleine Variationen. Aber wie soll das geschehen? Und eine erste Andeutung sehen wir schon daran, dass er sagt, ist jemand in Christus? Gehört jemand zu Jesus Christus? Das deutet also auf eine persönliche Beziehung hin. Offensichtlich geht es bei diesem neuen Menschen um ein Beziehungsdrama. Und dann sind es nur wenige Verse, die Paulus dazu schreibt. Aber in diesen wenigen Versen, die Sie dort vor sich haben, gibt er uns eine geschlossene Begründung, eine in sich geschlossene Begründung aus Gottes Sicht. Eine Begründung, wie das geschehen kann, dass ein alter Mensch wirklich ein neuer Mensch wird. Paulus hat das am eigenen Leibe erfahren. Er redet hier nicht wie der Blinde von der Farbe. Und in diesen wenigen Versen, die wir jetzt miteinander durchgehen wollen, da zeigt Paulus uns zwei Tatsachen und einen Ruf. Das ist auch der Titel dieser Predigt, zwei Tatsachen und ein Ruf. Und wir hören nochmal auf 2. Korinther 5, Vers 17 bis 21. Und damit schließen wir auch unsere Sommerpredigtreihe ab, in der wir diese beiden Kapitel 2. Korinther 4 und 2. Korinther 5 in ihrem dramatischen Zusammenhang dargestellt haben. Und Sie können das gern über unsere Homepage beg-hannover.de noch einmal nachprüfen. Heute also der Schlussstein in diesem so besonderen Text. Darum. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, ein Neues ist geworden. Das alles aber kommt von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Jesus Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er ihnen ihre Sünden nicht anrechnete und das Wort der Versöhnung unter uns aufrichtete. So sind wir nun Botschafter für Christus. Und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt. Und so bitten wir nun stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Zwei Tatsachen und ein Ruf. Die erste Tatsache, die wir hier finden, ist die Tatsache der Feindschaft. Die Tatsache der Feindschaft. Paulus sagt, wenn du verstehen willst, wie der neue Mensch zustande kommt, dann musst du als erstes begreifen, worin das Hauptproblem des alten Menschen bestand. Was denn nun uns in diesem alten Leben so einschließt, dass wir keine wirklich tragfähige Perspektive für unsere Zukunft bekommen, dass wir niemals rauskommen aus diesem Hamsterrad. Geschlafen, aufgewacht, elendes Leben. Und wenn Sie mitzählen, dann stellen Sie fest, dass ein Wort in diesen Versen dominiert. Und das ist das Wort versöhnen. Versöhnen beziehungsweise Versöhnung. Es kommt hier insgesamt 5-mal vor. Gott hat uns mit sich selbst versöhnt. Er hat uns den Dienst der Versöhnung gegeben. 5-mal. Also offensichtlich hat dieses neue Leben mit Versöhnung zu tun. Und damit reden wir aber zugleich auch ständig, wenn wir von Versöhnung reden, reden wir ständig von Feindschaft. Und wir müssen fragen, wo kommt diese Feindschaft her? Wo steht denn der Feind? Vers 18, das alles aber kommt von Gott, der uns mit sich versöhnt hat. Uns. Also wer muss hier versöhnt werden? Wir. Naja, ist immer noch die Frage, wer zu diesem Wir alles gehört. Aber diesen Ausweg stellt uns Paulus auch gleich zu im nächsten Vers, Vers 19. Wenn er nämlich sagt, Gott war in Christus und hat die Welt mit sich selbst versöhnt. Also, da ist keiner ausgenommen. Er hat die Welt mit sich selbst versöhnt, die Menschheit. Keine Missverständnisse möglich. An anderer Stelle hat Paulus die gleiche Tatsache noch etwas ausführlicher beschrieben, nämlich im Römerbrief. In Römerbrief Kapitel 5, Vers 10, da sagt er das Gleiche. Wir sind mit Gott versöhnt worden durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren. Versöhnt worden, als wir noch Feinde waren. Und zwei Verse davor benennt Paulus, woran sich diese Feindschaft festgemacht hat. Römer 5, Vers 8. Christus für uns gestorben, als wir noch Sünder waren. Wir waren Sünder, wir waren Feinde. Und der Sachverhalt der Sünde kommt auch hier in unserem Text in Vers 19 vor, indem er ihnen ihre Sünden nicht anrechnet hat. Also Feindschaft hat offensichtlich mit Sünde zu tun. Und hier wird als bekannt vorausgesetzt im 2. Korintherbrief, was Paulus im Römerbrief ausführlicher beschreibt, nämlich wir müssen ja wissen, was jetzt mit Sünde gemeint, wenn Feindschaft mit Sünde zu tun hat. Paulus beschreibt das dort in Römer 1 ziemlich genau, was mit Sünde gemeint ist. Zum Beispiel ab Vers 21, Römer 1 ab Vers 21, denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt. Obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt. Und in Vers 25, Römer 1, 25, ganz ähnlich. Sie, welche die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauschten und dem Geschöpf die Ehre und den Gottesdienst erwiesen, anstatt dem Schöpfer, der doch gelobt ist, in Ewigkeit. Also, Paulus sagt, der Mensch ist so, wie er ist, verkehrt. Er ist Feind Gottes, weil sein Verhältnis zu seinem Schöpfer, dem er alles verdankt, verkehrt ist. Und die eigentliche Bestimmung, zu der wir Menschen von Gott geboren wurden, von Gott gemacht wurden, ist die, dass wir dazu da sind, ihn anzubeten, ihn zu ehren und damit uns an ihm zu freuen, ihn anzuerkennen als den, der er ist, der uns alles schenkte und dem wir dafür von Herzen danken. Dazu hat Gott uns gemacht. Und darum finden wir Menschen unser Glück und unsere Erfüllung, sagt Paulus, nur indem wir diesen Gott ehren, indem wir dieser Bestimmung gerecht werden, ihm dienen, ihm danken, ihm unser Leben zur Verfügung stellen. Das ist unsere Bestimmung. Darin finden wir unser Glück. Und gerade dagegen wehrt sich der normale Mensch aber. Und der Mensch praktiziert Gott gegenüber genau das Gegenteil von Anbetung. Und das ist Stolz. Anstatt Gott zu ehren, lehnen wir uns gegen ihn auf. Anstatt uns zu beugen, wollen wir ihm die Stirn bieten und möglichst unser eigener Gott sein. Wir wollen uns über ihn erheben, jedenfalls nicht abhängig von ihm sein. Das ist die Tragik. Und das ist die Hauptsünde, die Urform aller Sünde, dass wir Gott die ihm zustehende Ehre und Anbetung verweigern. Wie tief diese Tragik ist, zeigen die Psalmen, wo immer wieder die ganze Schöpfung das Loblied des Schöpfers singt. Das ist ihre Bestimmung. Und derjenige, den Gott zur Krone der Schöpfung ausersehen hat, den Gott nach seinem eigenen Bilde geschaffen hat, dessen Loblied Gott folglich am wichtigsten ist, nämlich wir, der verweigert ihm die Anbetung, die Liebe, die Hingabe, den Gehorsam, die Treue, die Verehrung und den Dank. Und wir machen daraus vielleicht ein Kavaliersdelikt. Wir sagen, naja, ich bin nun mal nicht so religiös und ich kenne das nicht so von meiner Erziehung her, ich brauche das auch nicht so. Wir machen ein Kavaliersdelikt daraus, aber Gott bewertet das, was wir für ein Kavaliersdelikt halten, als Feindschaft. Und bei Feindschaft geht es immer um ein Beziehungsdrama. Und das Urbeziehungsdrama ist die Beziehung zwischen uns und unserem Schöpfer. Das macht Paulus überdeutlich. Und deshalb beginnt ja die Bibel ganz vorne schon in ihrem 3. Kapitel mit der Beschreibung dieses Beziehungsdramas, wo der Mensch sich losreißt von Gott. Und dieses Beziehungsdrama zieht sich dann wie ein roter Faden durch die gesamte Bibel hindurch. Der Prophet Jesaja zum Beispiel schreibt in Kapitel 59, Vers 2, eure Sünden trennen euch von eurem Gott. Ihr seid getrennt, die Beziehung ist kaputt. Und Gott muss diese Feindschaft ernst nehmen, weil er Gott ist, weil er heilig ist. Gott muss diese Feindschaft ernst nehmen, weil er uns als verantwortliche Geschöpfe ernst nimmt. Er hat uns als moralisch behaftbare Wesen geschaffen. Ein Kollege aus den USA hat das vor einigen Jahren mal einem Flugnachbarn so erklären wollen. Er saß selber etwas eingeengt, also dieser Kollege auf dem Mittelplatz, ist ja immer nicht so schön, wenn sie rechts und links dann neben sich dann möglichst noch große Leute sitzen haben, flog von Los Angeles zu einer Konferenz nach El Paso, hatte dort einen Vortrag zu halten und wollte nun die Zeit noch nutzen im Flugzeug, hat seine Bibel rausgenommen, seine Notizen, sich weiter vorbereitet. Und er merkte schon, auf dem einen Nebenplatz saß ein Araber, und der lugte immer mal so rüber und dann fragte er, excuse me, sir, is that a Bible? Ist das eine Bibel, die Sie da lesen? Und er sagte, ja, natürlich. Und dann fragte dieser Araber, können Sie mir eine Frage beantworten? Ich bin kürzlich erst eingewandert, ich bin Moslem, aber ich will gerne die religiöse Situation hier in den USA verstehen. Können Sie mir vielleicht erklären, was der Unterschied zwischen katholisch, protestantisch und baptistisch ist? Nun, der Kollege gab ihm eine kurze Erklärung, so gut es ging, in der Kürze der Zeit und machte den Unterschied natürlich auch deutlich, wie es jeweils das Verständnis davon, wie Sünden vergeben werden bei Protestanten und Katholiken. Und dann nutzte mein Kollege die Gelegenheit zu einer Gegenfrage. Sagen Sie mal, haben Moslems Sünden? Ja, auf alle Fälle, antwortete der. Nächste Frage, begehen Sie persönlich auch Sünden? Na, nicht zu knapp. Ich bin gerade auf dem Weg nach El Paso. Dort werde ich auch wieder einige Sünden begehen. Wie? Naja, ich habe kürzlich eine junge Frau kennengelernt und wir werden jetzt uns in El Paso treffen und da werden wir einige Sünden begehen miteinander. Wow, sagt der Kollege. Wie wird denn Gott, also er hat das ganz allgemein gesagt, über ihre Sünden denken? Oh, sagte der Mann, gar nicht gut. Ich könnte dafür in die Hölle kommen. Fragt mein Kollege, ja, warum lassen Sie es dann nicht? Ja, ich kann nicht anders. Ja, gibt es denn eine Chance für einen Moslem, der Hölle zu entrinnen? Und da antwortete der Moslem, ich hoffe irgendwie, Gott würde mir vergeben. Und darauf antwortete mein Kollege, er sagt, das überkam ihn einfach so, als der Moslem sagt, ich hoffe irgendwie, Gott wird mir vergeben. Da sagte mein Kollege, ich kenne ihn persönlich und er wird es nicht tun. Ihm kam es vor allem auf den zweiten Teil des Satzes an, aber für den Moslem war der erste Teil natürlich der unerhörteste Gedanke, dass einer sagt, ich kenne ihn persönlich. Das ist für einen Moslem undenkbar, Allah persönlich zu kennen. Und er sah meinen Kollegen so an nach dem Motto, du kennst Gott persönlich und fliegst zweiter Klasse auf einem Mittelplatz in der Maschine. Also das kann ja wohl nicht sein. Wenn du Gott persönlich kennen würdest, dann müsstest du eine eigene Fluglinie haben möglicherweise. Und dann sagte mein Kollege, aber wenn Sie noch ein paar Minuten weiter sprechen wollen, kann ich Ihnen eine große Sache erzählen, wie nämlich doch noch alle Ihre Sünden vergeben werden können. Und das können Sie wirklich. Und dann erzählte ihm mein Kollege in Kurzfassung, was Paulus hier in unseren Versen festklopft. Und nachdem die Tatsache der Feindschaft klar war, und das ist die erste Tatsache, die wir kennen müssen, die wir verstehen müssen, wenn wir an das neue Leben heran wollen, konnte er ihm von dort aus auch die zweite Tatsache nahebringen. Und das ist die Tatsache, auf die Paulus sich in diesen Versen fokussiert. Es ist zweitens die Tatsache der Versöhnung. Zweitens also die Tatsache der Versöhnung. Das ist Gottes Antwort auf die Feindschaft. Vers 18, das alles aber kommt von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Jesus Christus. Vers 19, weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte. Auf Feindschaft kann man ja ganz unterschiedlich reagieren. Sie können auf Feindschaft reagieren mit Druck. Wenn Sie stark genug sind, können Sie auf Feindschaft reagieren mit Vernichtung, mit Rache, mit Vergeltung. Und Feindschaft wird immer dann als besonders widerlich empfunden, wenn sie als Reaktion auf Wohltaten erfolgt. Also wo eigentlich Dank sein müsste, wenn dann Feindschaft kommt, so wie der Adoptivsohn, der liebevoll aufgenommen wurde und dann wenige Wochen danach seine Eltern ausraubte und tötete. Reaktion auf Feindschaft, Gottes Reaktion ist nicht Druck, ist nicht Vernichtung, sondern eine andere. Und das beschreibt Paulus hier. Er sagt, so einseitig die Feindschaft gegen Gott von uns kommt, so einseitig wird die Versöhnung von Gott gestiftet. Paulus schreibt, das alles aber kommt von Gott. Das alles, was Vers 17 verspricht, dieses neue Leben, diese Heilung der wichtigsten Beziehung unseres Lebens, kommt von Gott. Das ist die Kernaussage hier. Paulus sagt, Gott hat längst die Initiative ergriffen. So steht es ja auch in Römer 5, Vers 10, wir hörten das schon. Wir sind mit Gott versöhnt worden durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren. Oder Christus ist für uns gestorben, als wir noch Sünde waren. Gott hat ein neues Faktum geschaffen. Es gibt die Tatsache der Versöhnung. Und jetzt kommt sofort die Frage auf, ja, hat Gott die Feindschaft möglicherweise nicht ernst genommen? Nimmt Gott uns Menschen möglicherweise gar nicht ernst? Ist Versöhnung vielleicht so eine Mischung aus Gutmütigkeit, Gleichgültigkeit und göttlichem Achselzucken? So nach dem Motto, ja, meine Geschöpfe können eben nicht anders. Sie sind nun mal so schwach, wie sie sind. Also verzeihen wir ihnen mal. Handelt Gott etwa wie manche Eltern, die ihre Kinder nicht behaften und letztlich nicht ernst nehmen? Und wenn die Kinder Schuld auf sich laden, vielleicht darüber noch lachen? Oder sagen, na, die sind nun mal so, die können eben nicht anders, schwamm drüber. Ist Gott vielleicht wie ein Nachtwächterstaat, der sich betrügen lässt und der seine Institutionen verhöhnen lässt von Leuten, die ihn nur ausnehmen, ihn verachten und der ihnen dann einfach trotzdem noch eine großzügige soziale Hängematte als Belohnung gewissermaßen zur Verfügung stellt? Ist Gott so? Und die Antwort ist eindeutig nein. Gott ist nicht so. Versöhnung ist nicht Gleichgültigkeit gepaart mit Gutmütigkeit. Gottes Reaktion auf unsere Sünde ist Zorn, heiliger Zorn. Auch das beschreibt Paulus in Römer 1, Vers 18. Es wird offenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen. Da ist nichts von Gleichgültigkeit, nichts von Harmlosigkeit. Zorn. Und in Johannes 3 steht, dass der Zorn Gottes über jedem Menschen bleibt, der nicht mit Gott ins Reine kommt. Das ist Gottes Antwort. Heiliger Zorn. Zorn nicht als Folge von Ärger und Unbeherrschtheit, sondern als Folge von Unbestechlichkeit und völliger Reinheit, Wahrhaftigkeit und Klarheit. Wir müssen das ganz klar sehen. Wir müssen das unseren Zeitgenossen auch ganz deutlich kommunizieren. Gott nimmt unsere undankbare, unsere gelebte Feindschaft ernst. Und die logische Reaktion auf unsere Feindschaft ist Verurteilung und gerechte Bestrafung. Und deswegen hat mein Kollege das im Flieger nach El Paso auch gesagt. Er wird ihnen nicht vergeben. Nein, er wird ihnen nicht vergeben. Sie haben, so wie sie sind, keinen Grund, darauf zu hoffen und damit zu rechnen, dass ihnen die Hölle erspart bleibt. Versöhnung ist nicht Whitewashing wie bei der Tour de France. Sie wissen, jenes Radrennen, das weltweit im Fernsehen übertragen wird, immer im Sommer, 23 Tage durch Frankreich und einige angrenzende Länder. Und das Wall Street Journal berichtete neulich davon, dass jeden Morgen, den die Tour de France überlebt und erlebt, ein Team von zwei Leuten schon ganz früh vor Anbruch des Tages auf den Weg geschickt wird. Und dann müssen sie die Route einmal abfahren mit ihrem Wagen. Sie haben im Gepäck weiße Farbe und große Pinsel zum Streichen. Und dann ist es ihr Auftrag, alle obszönen, politisch angreifbaren, fragwürdigen Kommentare, die da jeden Morgen auf die Strecke gepinselt worden sind vorher, weil ja an dem Tag viel Publizität sein wird, da werden viele Fernsehkameras draufhalten. Das soll beseitigt werden, bevor dann das Rennen wirklich beginnt und die Kameras es einfangen können. Und dann jeden Morgen bricht diese Crew auf und dann macht sie Whitewashing. Sie verziert oder verändert fragwürdige Darstellungen so, dass dann plötzlich eine Blume daraus wird oder ein abstraktes Symbol. Und manchmal lässt sich das nicht verschönern und dann packen sie einfach weiße Farbe drüber und wischen das über, damit es dann für den Tag wieder hält. Es kommt ja nur auf den äußeren Eindruck an, aber es hört nie auf. Jeden Morgen wieder, solange es die Tour de France gibt, müssen sie wieder los, weil die Straßen wieder vollgeschmiert sind und es ändert sich nichts. Es ist alles nur reine Kosmetik, Whitewashing. Und so stellen sich viele Versöhnungen vor. Es wird ein bisschen verschönert, es wird ein bisschen religiöse Farbe drüber gegeben. Aber Gott sagt nein. Neue Kreatur. Es geht um die Heilung einer kaputten Beziehung. Und das müssen wir jetzt verstehen. Weil es hier um eine tiefgreifende, nachhaltige Veränderung geht, ist Versöhnung ein göttlicher Kraftakt. Ein Kraftakt, den Gott nicht mit einer Fernanweisung verfügt, sondern ein Kraftakt, an dem Gott in höchstem Maße selber persönlich, existenziell beteiligt ist. Und das betont Paulus hier. Er sagt in Vers 19, Gott war selbst in Christus. Das heißt, er selbst, Gott der Vater, war höchstpersönlich dabei, als sein Sohn das hier tat, was er tat. Es war ein göttlicher Kraftakt, der Gott ganz gefordert hat. Und dieser göttliche Kraftakt, zeigt uns Paulus dann, vollzieht sich in zwei Schritten. In zwei Schritten, die untrennbar zusammengehören. Der eine Schritt, sagt Paulus, ist der, Gott versöhnte die Welt mit sich, indem er ihnen ihre Sünden nicht anrechnete. Und das müssen wir genau verstehen, was es bedeutet. Indem er ihnen ihre Sünden nicht anrechnete, versöhnte sich Gott. Das ist gewissermaßen der Schlüsselsatz hier. Was heißt das? Das Wort, was da im Griechischen steht, logizomai, bedeutet in Rechnung stellen. Und Gott stellt eben nicht in Rechnung. Also, wenn ein Handwerker mir ein Fenster einbaut, dann stellt er das mir hinterher in Rechnung und ich bin sein Schuldner. Oder noch schlimmer, wenn die Region Hannover mir ein Strafmandat schickt, weil ich zu schnell gefahren bin, dann schickt sie mir hinterher eine Rechnung, immer noch versüßt mit einem schönen Bildchen, und ich habe zu zahlen. Ich bin ein Schuldner. Und Paulus sagt hier, nicht angerechnet, keine Rechnung geschickt. In Wirklichkeit stehen wir vor Gott mit lauter offenen Rechnungen. Gott hat uns unser Leben geschenkt. Was schulden wir ihm? Dank. Wir schulden ihm Hingabe. Und wir stehen vor Gott erst recht mit lauter offenen Rechnungen, weil wir seine Gebote, seinen guten Willen, den er uns offenbart hat, vielfach übertreten haben. Wir sind so oft an ihm schuldig geworden, bewusst oder unbewusst, gemerkt oder nicht gemerkt. Und wir können nicht zahlen, wir können das nicht selber ausgleichen, weil es einfach nicht reicht. Wir haben ihm die Anbetung verweigert. Wie wollen Sie das bezahlen, Gott gegenüber? Wir haben Rebellion gegen ihn gelebt oder Gleichgültigkeit. Wie wollen sie das wieder gut machen? Wir können es nicht gut machen. Und Gott löst das Problem einseitig. Und Gott löst das Problem nicht durch Whitewashing. Er löst das Problem nicht durch Wegschauen, durch drüber weggucken, durch die Finger sehen oder vernachlässigen, sondern Gott löst das Problem, sagt Paulus hier, Sünde nicht anrechnete, durch einen durchgreifenden Schuldenerlass. Und was bewirkt dieser Schuldenerlass? Dieser Schuldenerlass bewirkt, dass die bis dahin real vorhandene Schuld jetzt nicht mehr in Rechnung gestellt wird. Die Schuld wird nicht mehr in Rechnung gestellt. Die Rechnung kommt nicht mehr bei uns an. Der normale Prozess wird gestoppt. Sie kennen den normalen Prozess. Rechnung, Mahnung, Mahnung, Pfändung. Sie kennen den Prozess natürlich nicht, aber Sie wissen, dass der Prozess so laufen würde, wenn Sie ihn nicht unterbrechen durch eine rechtzeitige Zahlung. Und Gott sagt, die alte Rechnung wird jetzt nicht mehr zugeschickt. Die Handschrift ist zerrissen. Gott exekutiert sein Recht nicht, weil er den verlorenen Menschen gewinnen will, weil er Frieden mit uns machen will. Und jetzt fragen wir weiter, wie kann das funktionieren? Wie kann Gott das so machen, die Rechnung einfach nicht schicken und trotzdem seine eigene Gerechtigkeit und Integrität dabei wahren? Stellen Sie sich einen Richter vor, der trotz eindeutig vorliegender Befunde, da hat einer 5 Leute umgebracht, den Angeklagten einfach entkommen lässt. Vielleicht noch mit einem billigen sozialpsychologischen Gutachten, begründet, nicht schuldfähig. Damit sage ich nicht, dass jedes sozialpsychologische Gutachten billig ist, aber in dem Fall meines Beispiels ist es so. Und dann sagt er, ja, ich gebe zu, dass ich diese 5 Leute umgebracht habe. Es tut mir aber so leid. Und der Richter sagt, ja, Sie tun mir auch leid, ich spreche Sie frei. So ist Gott nicht. Und darum gehört zu diesem Kraftakt der Versöhnung eben nicht nur dieser erste Schritt, dass Gott uns die Sünden nicht anrechnet, Vers 19, sondern es gehört unverzichtbar, und das ist jetzt das Entscheidende, dazu auch der andere Schritt, nämlich, dass er die Sünden, die er uns nicht anrechnet, Jesus anrechnet. Und das sagt Paulus im letzten Vers, der Höhepunkt dieses ganzen Textes ist, denn er, also Gott, der Vater, hat den, der von keiner Sünde wusste, nämlich Jesus, seinen Sohn, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm, also in der Verbindung mit Jesus, zur Gerechtigkeit Gottes würden. Verstehen Sie, was das heißt? Also, Gott ist heilig. Gott muss Sünde ahnden. Gott muss Sünde sühnen. Sühne muss beglichen werden. Gott kann nicht Böses stehen lassen und trotzdem heilig und integer bleiben. Also, wir können so sagen, vor der Instanz von Gottes Gerechtigkeit kann die moralische Rechnung nicht offen bleiben. Dann würde Gott aufhören, Gott zu sein. Aber wenn Gott uns die Rechnung jetzt nicht anrechnen will, wie wir das in Vers 19 gelesen haben, warum? Weil es uns vernichten würde. Verstehen Sie? Es würde uns vernichten. Kein einziger Mensch ist vor Gott zahlungsfähig. Und wenn Gott wirklich durchziehen würde und das exekutieren würde, dann wären wir tot. Wir wären in der Hölle. Noch schlimmer als tot, in der Hölle. So, und deswegen schickt Gott an unserer Stelle einen Stellvertreter auf die Anklagebank. Das geschieht hier. Er hat den, der von keiner Sünde wusste, also der selber ein völlig sündloses Leben gelebt hat, für uns zur Sünde gemacht. Und Sie müssen wissen, an dieser Stelle haben die Heiden, egal in welcher Religion, schon die richtige Ahnung gehabt. Nämlich, dass ohne Opfer Schuld nicht beseitigt werden kann. Schuld kann nicht durch Fingerschnippen beseitigt werden. Schuld kann nicht durch die Finger sehen beseitigt werden. Da muss irgendwie geahndet werden. Es muss ein Opfer her. Diese Einsicht, wenn auch verdunkelt, findet sich in fast allen Religionen. Versöhnung braucht Opfer. Der Irrtum der Religion besteht nur darin, dass sie sagen, wir müssen diese Opfer selber irgendwie bringen und wir strengen uns an und wir machen ein bisschen religiösen Betrieb und wir setzen uns ein und wir versuchen, so gut wie möglich unsere Opfer zu bringen und dann wird es irgendwie klappen. Und diesen tödlichen Irrtum deckt Paulus in unseren Versen auf. Er sagt, nein, unsere Opfer reichen definitiv nicht. Er hat das ja selber früher geglaubt, als jüdischer Vorzeigetheologe mit einem für damalige Verhältnisse und für unsere Verhältnisse erst recht ziemlich exzellenten und vorzeigbaren Leben. Er hatte geglaubt, er könnte das. Aber dann wurde ihm klar, wenn Gott in seiner ganzen Heiligkeit seinen Anspruch an mein Leben anlegt, wie unvollkommen ich bin. Und wenn wir für uns selbst gerade stehen müssten, bliebe uns nur die Totalverurteilung. Und deswegen taugen wir Menschen nicht, um für uns selbst den Kopf hinzuhalten und wir taugen schon gar nicht als Stellvertreter für andere. Und wissen Sie, hier zeigt sich auch die ganze teuflische Einbahnstraße des Marienkultes. wo Menschen auf jemanden vertrauen, der seinerseits nur ein fehlbarer Mensch ist und niemals helfen kann. Denn wenn ein Stellvertreter vor Gott wirklich erfolgreich sein soll, wenn man das so ausdrücken kann, das heißt, fähig, unsere Rechnung zu begleichen, dann muss sein Opfer was sein? Vollkommen. Und deshalb, wenn wir die Liste durchgehen, gibt es am Ende nur einen, der auf dieser Liste noch stehen bleibt und der so ein Opfer für uns bringen könnte. Und das ist Gott selbst. Und er hat es getan. Vers 18. Das alles aber kommt von Gott. Und er hat es getan, Vers 19. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst. Und er hat es getan, Vers 21. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, das heißt, der völlig unbefleckt war, der in Vollkommenheit vor Gott stand, weil er selber Gott war, er hat den stellvertretend für uns zur Sünde gemacht. Totaler kann man das nicht ausdrücken. Was Gott uns nicht anrechnet, das hat Gott Jesus voll angerechnet. Jesus, wenn Sie das vielleicht mit einem Bild sich klar machen wollen, Jesus hat sich Ihre Sünde und meine Sünde gewissermaßen angezogen. Und er hat sie dann an dieses Kreuz getragen. Und dort am Kreuz hat Gott unsere Schuld gerichtet an Jesus. Und deswegen schreibt Paulus auch einige Verse vorher in Vers 14, einer ist für alle gestorben. Und für alle, das heißt auch für sie und auch für mich ist er gestorben. Und deswegen wird dort am Kreuz auch deutlich, nicht nur was Jesus für uns getan hat, sondern was wir verdient hätten. Denn Jesus ist ja unser Stellvertreter. Das heißt, wir hätten da hängen müssen. Daran sieht man, wie schlimm es eigentlich um uns bestellt ist. Das ist unser Urteil, unsere Verurteilung, die in Jesus vollstreckt wird, weil der sich voll und ganz mit uns identifiziert. Sie können es auch noch anders sagen. Sie können sagen, dort am Kreuz hat der Vater den Sohn so behandelt, als ob Jesus mein Leben gelebt hätte. So wurde Jesus am Kreuz behandelt, als ob er mein Leben gelebt hätte. Und im Umkehrschluss kann Gott jetzt mich so behandeln, als ob ich Jesu Leben gelebt hätte. Das ist das Geheimnis. Und das sagt Paulus hier. Gott hat Jesus zur Sünde gemacht, damit wir in ihm, also durch die persönliche Verbindung mit Jesus, wenn wir an ihn glauben, zur Gerechtigkeit Gottes würden. Wir stehen jetzt, wenn wir zu Jesus gehören, als gerechte Leute da. Nicht nur als Schmuddelkinder, die man irgendwie so erduldet, sondern als Leute, die gerecht gesprochen sind. Als hätten sie das vollkommene Leben des Gottes Sohnes Jesu gelebt. Wenn sie zu Jesus gehören, stehen sie so vor Gott da. Das heißt, Gott behandelt Jesus als Sünder und im Umkehrschluss behandelt er sie und mich als Gerechte, denen er eben ihre eigene Sünde nicht anrechnet, Vers 19, denen er dafür aber Christi Vollkommenheit anrechnet. Das nenne ich einen Tausch. Und Luther hat das deswegen auch ja in dieser berühmten Formulierung den fröhlichen Wechsel genannt. Er hat gesagt, Christus kriegt unsere Sünde angerechnet und wir seine Gerechtigkeit. Besser geht's nicht. Und deswegen hat Graf Zinzendorf ja, als er sich bekehrt hatte, dann einige Zeit später gedichtet, Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid, damit will ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmel werde eingehen. So, wenn Gott mich fragen würde, warum soll ich dich reinlassen, dann sage ich, Christi Blut, er hat meine Strafe getragen und Christi Gerechtigkeit, sein vollkommenes Leben, er hat es mir angerechnet, weil meine Schuld auf ihm liegt. Fröhlicher Wechsel. Und woher kann ich wissen, dass dies mit Sicherheit stimmt? Woher kann ich wissen, dass Jesu Opfer so wirkungsstark ist? Das Ganze wurde entscheidend und machtvoll und endgültig beglaubigt durch die Auferstehung. Die Auferstehung war das Siegel auf der Kreuzigung. Und deswegen kann Petrus wenige Wochen danach, nach der Auferstehung, in der Höhle des Löwen in Jerusalem in einer großen Predigt sagen, triumphierend sagen, das Grab konnte ihn nicht festhalten. Das Grab konnte ihn nicht festhalten. Und deswegen ist es bewiesen, dass es alles wahr ist, was er über sein Kreuz sagte und was er an diesem Kreuz tat. Das ist die zweite Tatsache. Die Tatsache der Versöhnung. Sie ist einseitig hergestellt durch Gott in diesem Doppelschritt. Er hat uns die Sünde nicht angerechnet und er hat sie stattdessen Jesus voll angerechnet. Und wissen Sie, wer das ansatzweise versteht, der muss staunen. Und dieses Staunen wird noch größer, wenn Sie die Reichweite bedenken, die das hat. Vers 19, da steht, Gott war in Christus und hat ein paar Privilegierte mit sich selbst versöhnt. Nein, da steht, er hat die Welt mit sich versöhnt. Das muss man mal denken. Was Jesus am Kreuz bewirkte, war so vollkommen, dass es eben nicht nur für ein paar Privilegierte, für eine kleine Elite reichte, sondern für die Welt. Und Paulus wird dann später auch schreiben im 1. Timotheusbrief, Kapitel 2, Vers 6, dass Christus sich als Lösegeld für alle gegeben hat, also als dieses Opfer. Und dass Gott will, 1. Timotheus 2, Vers 4, dass alle Menschen gerettet werden. Und auf dieser Basis ruft die Bibel nun allen Menschen zu, ihr sollt nach Hause kommen. Auf dieser Basis ruft die Menschen allen Leuten zu, ihr sollt eben nicht in eurer hoffnungslosen, aussichtslosen Feindschaft stecken bleiben. Gott hat den Krieg beendet. Gott hat den Krieg beendet durch seine Versöhnung, indem ihr euch verkämpft hattet. Gott hat die Vergebung, die Versöhnung ein für alle Mal bewirkt und garantiert in seinem Sohn Jesus Christus. Wenn Sie sich das als Bild vorstellen wollen, könnten Sie sagen, Gott hat seine Versöhnung wie einen Rettungsschirm über die ganze Welt ausgebreitet. Das steht hier in Vers 19. Versöhnt die Welt mit sich. Und damit ist jeder Mensch, solange er in dieser Welt lebt, von Gott gerufen. Und dieser Rettungsschirm, den Gott durch seine Versöhnung über die ganze Welt ausgebreitet hat, ist ganz wichtig jetzt zu verstehen, der schützt eine Zeit lang alle Menschen. Egal, ob sie glauben oder nicht. Gott hat noch Geduld, weil der Rettungsschirm da ist. Gott schickt noch nicht sein endgültiges Gericht. Gott lässt noch seine Sonne scheinen über Gerechte und Ungerechte. Alle Welt. Und doch ist mit diesen beiden Tatsachen von der Feindschaft und der Versöhnung noch nicht alles gesagt. Es fehlt jetzt der dritte Punkt. Es fehlt dieser dritte und letzte Punkt, den Gott uns durch Paulus ins Gewissen brennen will. Die Ausgangsfrage, wir haben das noch im Hinterkopf, lautet ja, wie bekommen wir dieses neue Leben, dieses ewige, unzerstörbare Leben? Und Paulus antwortet darauf in Vers 18, das alles aber kommt von Gott, der uns mit sich versöhnt hat durch Christus. Aber diese Versöhnung, die Gott damals vor 2000 Jahren als Tatsache festgemacht hat, die er damals garantiert hat, die er am Kreuz realisiert hat und durch die Auferstehung endgültig beglaubigt hat. Diese Versöhnung kommt dir heute zugute, genauso wie sie Paulus damals zugute kam. Diese Versöhnung kommt erst dadurch zum Ziel, dass du sie persönlich dankbar annimmst. Neues Leben bedeutet ja, dass die wichtigste Beziehung in deinem Leben heil wird. Und das hat dann Auswirkungen auf alle anderen Beziehungen. Und deshalb hat es Gott eben nicht genügt, von seiner Seite aus objektiv die Versöhnung zu garantieren. Sondern Gott will dich und mich in diese persönliche Beziehung hineinrufen, zu der er uns ja geschaffen hat. In 1. Mose 1 steht der Satz, Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Er schuf uns in vielem ähnlich, wie er selbst ist, um uns in seine Gemeinschaft zu ziehen. Und in Jesaja hat Gott uns zurufen lassen, Jesaja 49, Vers 15, kann auch eine Frau ihr Kindlein vergessen, dass sie sich nicht erbarmt über ihren leiblichen Sohn. Und selbst wenn sie ihn vergessen sollte, ich will dich nicht vergessen. Gott sagt, siehe, in meine Hände habe ich dich eingezeichnet. Ja, Gottes Versöhnung ist einseitig, aber sie ist nicht einsilbig, denn sie will angenommen werden. Und darum setzt Gott mit seiner Versöhnung eine Dynamik in Gang. Darum löst Gott mit seiner Versöhnung eine Lawine aus, die seitdem wie ein lauter Ruf durch die ganze Welt tönt und die, wenn Gott es schenkt, auch heute Morgen hier zu hören ist. Und das ist das dritte und letzte, der Ruf nach Hause. Zwei Tatsachen und ein Ruf. Und dieser Ruf, der klingt ganz laut durch diese Verse hindurch. Bitte legen Sie Ihr Ohr an diesen Text. Vers 18, das alles aber kommt von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Jesus Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Dienst der Versöhnung bedeutet, das soll jetzt weitergesagt werden. Und in Vers 19 genauso nochmal, Gott war in Christus, versöhnte die Welt mit sich selbst, indem er ihnen die Sünde nicht anrechnete. Und das Wort von der Versöhnung unter uns aufrichtete, sodass man sehen kann. Man kann diesen Halbsatz auch übersetzen, er hat das Wort von der Versöhnung in uns hineingelegt, nämlich in die Leute, die es weitertragen sollen. Also verstehen Sie, dieser Ruf ist die zwingende Konsequenz aus den beiden Tatsachen. Und deswegen sagt Paulus dann, so sind wir nun Botschafter für Christus. Und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt. Und so bitten wir nun stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Und ich denke, jetzt ist das Bild vollständig. Obwohl Gott die Versöhnung festgemacht hat, obwohl das in Kraft ist, leben unter diesem Rettungsschirm, den Gott über die ganze Welt aufgespannt hat, viele, viele Menschen noch heute in Feindschaft zu ihrem Schöpfer. Und sie sind nur deswegen noch am Leben, weil Gott Geduld hat. Unter diesem aufgespannten Rettungsschirm leben noch viele ihre alte Feindschaft. Und der Schöpfer wird nun nicht müde, diese Feinde zu rufen, weil sie ja davon erfahren müssen, dass sie Versöhnung brauchen. Und davon erfahren müssen, dass es Versöhnung gibt. Denken Sie an das Flugzeuggespräch auf dem Weg nach El Paso. Der musste erfahren, dass er Versöhnung braucht. Ja, das ahnte er schon irgendwie. Aber er musste auch erfahren, dass es Versöhnung gibt. Und um diesen Ruf nun an seine weggelaufenen Geschöpfe, die sich zu seinen Feinden gemacht haben, um diesen Ruf an diese Leute ranzubringen, hat Gott einen ganz bestimmten Weg gewählt. Paulus sagt, er hat es uns zur Aufgabe gemacht. Vers 18, er hat uns den Dienst der Versöhnung gegeben. Vers 19, er hat das Wort der Versöhnung unter uns aufgerichtet, beziehungsweise kann man auch übersetzen, in uns hineingelegt. Uns, wer ist uns? Paulus hat das in den Kapiteln vorher im 2. Korintherbrief ganz deutlich beschrieben, wer diese uns sind. 2. Korinther 4, Vers 6 hat er gesagt, Gott hat es in unseren Herzen hell werden lassen, damit durch uns die Erleuchtung der Herrlichkeit Gottes geschieht im Angesicht Jesu Christi. Das heißt, Gott hat in unserem Herzen das Licht angemacht, dass wir Jesus erkennen konnten und verstehen, er ist Gottes Retter. Und dann sagt Paulus in 4,7, wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Wir sind ganz schön schwache Typen oftmals. Wir sind zerbrechlich, wir sind angreifbar, aber Gott hat uns diesen Schatz seines Evangeliums anvertraut. Und dann sagt er in 1. Kapitel 4, Vers 13 am Ende, wir glauben, nämlich wir glauben an Jesus und darum reden wir auch. Und er fährt dann fort in 4,14, da wir wissen, dass der, welcher den Herrn Jesus auferweckt hat, auch uns durch Jesus auferwecken wird. Wir sind es. Und darum können wir nicht schweigen. Und darum können wir nicht einfach still zugucken, wie unsere Menschenbrüder und Zeitgenossen mit ihrer Feindschaft gegen Gott früher oder später in die Hölle laufen. Wir können nicht zugucken. Und darum hat der Kollege auf dem Flug nach El Paso sein Gespräch mit diesem Moslem in diese Richtung gelenkt, dass er ihm am Ende erklären konnte, dass Gott sich mit ihm versöhnen will. Und darum haben zwei Mitarbeiterinnen unserer Gemeinde bei ihrer Urlaubsreise jetzt nach Polen in diesem Sommer sich, wie wahrscheinlich viele von uns, einige Schriften eingepackt, die natürlich in polnischer Sprache, um dort, wo Gott ihnen eine Tür geöffnet hat, diese Schriften weiterzugeben. Und dann sind sie zum Beispiel in Wrocław, also in dem früheren Breslau, in diese riesige katholische Kreuzkirche hineingegangen. Dann kommt man vom Seiteneingang direkt auf einen Marienaltar zu. Und es hat sie tief in ihrem Herzen bewegt, wie sie sehen, wie die Menschen auf der kleinen Bank davor sitzen und zu Maria beten und auf Maria ihre Hoffnungen setzen. Und manche versuchen, den Altar zu berühren und glauben dadurch, Gott irgendwie näher zu kommen. Und kurzen Abstand hinter diesem Altar ist dann eine normale Kirchensitzbank und da sahen sie eine polnische Frau sitzen, und die auch zu Maria gebetet hatte, und die sprach sie an und sie konnten nur sagen, ich verstehe sie nicht, weil sie ja nur begrenzt Polnisch sprachen. Und dann sind sie hinausgegangen aus dieser Kirche, haben sie durch den Vordereingang verlassen und draußen schoss es ihnen durch den Kopf, Mensch, wenn sie uns schon angesprochen hat, dann haben wir doch eine Chance, ihr das Evangelium zu geben. Und eine ist dann zurückgegangen und hat sie einfach nochmal gefragt, soweit sie das sprachlich hinbekommen hat, darf ich Ihnen noch etwas geben? Und diese Frau hat dankbar gelächelt. Und dann hat sie ihr diese Schrift von Werner Gitt gegeben, in polnischer Sprache, Christus, die Krippe, das Kreuz und der König. Er ist der Retter. Und im Weggehen hat sie noch gesehen, dass die Frau, die das dankbar annahm, es geöffnet und gelesen hat. Und jetzt bleibt einfach das Gebet. Herr, lass diese Frau dort in Wrocław erkennen, dass sie dich braucht. Und dass du durch deinen Sohn am Kreuz die Versöhnung für sie auch bewirkt hast. Und lass sie zu dir finden. Und verstehen Sie, das ist es, was Paulus hier in Vers 20 meint, wenn er sagt, so sind wir nun Botschafter für Christus. Und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt. Und so bitten wir nun stellvertretend für Christus, also an der Stelle von Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Das ist doch eigenartig. Das Ermahnen verstehen wir ja, dass unsere Zeitgenossen ermahnt werden müssen. Aber dass wir sie gewissermaßen bitten im Auftrag von Jesus. Und das heißt ja, dass Jesus persönlich sie bittet durch uns. Dass Jesus diese Menschen durch uns bittet, dass Jesus diese Dame in Polen vor dem Marienaltar durch uns bittet, nimm doch bitte meinen Schuldenerlass an, nimm ihn doch bitte an. Warum macht er das? Das hat er doch nicht nötig. Das könnte ihm doch egal sein. Er muss doch uns nicht noch flehentlich bitten, sein Geschenk anzunehmen. Warum macht er das? Weil er nicht will, dass wir verloren gehen. Weil er uns lieb hat. Das ist so wie der Vater, der seinen Sohn oder seine Tochter bittet, die sich in eine Sache verrannt hat. Nun lass dir doch bitte helfen. Warum macht er das? Weil er sie lieb hat. Da will jemand vom Dach eines Hochhauses springen, um sich selbst zu zerstören. Und er steht an der Kante dieses Daches. Und dann gehen die Retter vorsichtig auf ihn zu und sie bitten ihn. Sie sagen, lass dir doch helfen. Bitte, tu es nicht. Bitte zerstör dich nicht. Und so fragt Gott, so bittet Gott durch uns. Gehen wir mit dieser Haltung auf die Menschen zu, denen wir das Evangelium sagen? Natürlich denken wir, eigentlich müssten die doch alle von selbst heranströmen bei diesem Angebot. Eigentlich müssten die doch die Beine in die Hand nehmen und uns das Evangelium aus den Händen reißen. Das wäre doch normal. Ein Verdurstender reißt einem doch die Wasserflasche aus den Händen. Warum ist dieses Ermahnen und dieses Bitten so nötig? Ich denke zum einen, weil die meisten nicht wissen, in welcher Lage sie sich befinden. Und zum anderen aber auch, weil wir Sünder irgendwie an unserer Sünde hängen. Die Menschen, sagt Jesus mal, liebten die Finsternis mehr als das Licht. Und weil wir lieber an unserem alten Stolz festhalten und mit unserem alten Stolz zugrunde gehen, als uns das neue Leben schenken zu lassen. Wir bitten. Lasst euch versöhnen mit Gott. Und Gott lässt nicht locker. Gott lässt nicht locker. Gott schickt seine Boten aus mit dieser einseitigen Botschaft, die Paulus in einem einzigen knappen Satz bündeln kann. Lasst euch versöhnen mit Gott. Haben Sie gemerkt, das ist eine ganz besondere Formulierung. Die Grammatiker nennen das toleratives Passiv. Das heißt, wir müssen etwas zulassen, tolerieren, das an uns geschieht. Lasst euch versöhnen mit Gott. Da steht nicht, versöhnt euch mit Gott. Das sagen die Religionen. Versöhnt euch mit Gott. Bringt eure religiösen Leistungen. Tut gute Werke. Stellt eine Kerze vor dem Marienaltar auf. Tut alles, was ihr könnt, um euch mit Gott versöhnen. Und Paulus sagt das nicht. Jesus sagt das nicht durch Paulus und durch uns, sondern er sagt, lasst euch versöhnen, lasst es geschehen. Wie? Indem du dankbar annimmst, was Gott für dich getan hat. Indem du mit beiden Händen nach dieser Versöhnung greifst, die Jesus für dich erlitten hat. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Indem du das zugibst, dass du ein hilfloser, verlorener, rebellierender Schurke bist im Angesicht Gottes. Und dass du voller Freude und Beschämung und Dankbarkeit das für dich persönlich annehmen willst, was er am Kreuz getan hat. Es spielt keine Rolle, welche Religion du bisher gelebt hast. Es spielt keine Rolle, welche Moral du bisher gelebt hast. Es spielt keine Rolle, welchen Atheismus du möglicherweise bisher gelebt hast. Es gibt für uns alle nur diesen einen Weg. So viel für Tanat, den Hindu-Priester, mitten im 21. Jahrhundert, an zwei verschiedenen Tempeln in Indien im Einsatz. An Festtagen musste Tanat manchmal 100 Ziegen für die Menschen opfern. Opfer um Opfer um Opfer. Und später sagt er, jedes Mal hinterließ das bei mir eine furchtbare innere Leere. Ich opferte und schlachtete diese Tiere und ich fand keinen Frieden. Und dann 2011. kam er dazu, einen Film über das Lukas-Evangelium aus der Bibel zu sehen. Dieser Film war ganz schlicht gemacht. Der erzählte einfach die Geschichte des Neuen Testaments von Jesus, so wie das neulich hier in unserem Seniorenkreis auch die Senioren gesehen haben. Und da begriff der Tanner zum ersten Mal in seinem Leben, ja, es musste ein Opfer sein, aber es war dieses eine Opfer, das Jesus am Kreuz von Golgatha gebracht hat. Und dieses eine einzige Opfer hat wirklich die Kraft, meine Schuld zu vergeben, weil ihr Gottes eigener Sohn meine Strafe bezahlt hat mit seinem vollkommenen Leben. Und als der Film vorbei war, hat der Hindu-Priester nicht lange gefackelt. Er hat Jesus angerufen und er hat sich öffentlich zu Jesus bekannt. Und von da an wurde dieser Tanat selber ein Bote wie Paulus, weil er gar nicht mehr anders konnte. Und hoffentlich auch du, hoffentlich kannst auch du gar nicht mehr anders, als diesem Jesus, der alles für dich gab, in Liebe nachzufolgen und deine Zeitgenossen mit ihm bekannt zu machen. Denn, wie es Manfred Siebald in seinem Lied schreibt, wer das Wasser in der Wüste kennt und es verschweigt, der ist schuld daran, wenn Sterbendes übersehen. Wer im Moor die festen Wege kennt und sie nicht zeigt, der ist schuld daran, wenn andere untergehen. Glaub doch nicht, zu Gott käme schließlich jeder sowieso und der Weg sei einerlei. Mancher Weg ist blind und endet bald schon irgendwo. Manche Spur führt weit und führt an Gott vorbei. Was du weißt, das sag in Liebe, aber sag es klar, dass kein Mensch sich retten kann. Nur am Kreuz, wo Jesus hing und für uns durstig war, fängt der Weg zu Gott und seiner Quelle an. Sprich mit dem, der ohne Christus auszukommen meint, der nur lacht und widerspricht. Jeder braucht den Mann am Kreuz, auch wenn es nicht so scheint. Mancher stirbt längst ohne ihn und merkt es nicht. Wer das Wasser in der Wüste kennt und es verschweigt, der ist schuld daran, wenn Sterbendes übersehen. Wer Moor die festen Wege kennt und sie nicht zeigt, der ist schuld daran, wenn andere untergehen. Lasst uns nicht schweigen. Herr Jesus Christus, dafür danken wir dir. Wir danken dir so sehr, dass du für uns zur Sünde dich hast machen lassen. Herr, dass du es zugelassen hast, dass unsere Sünde auf dich draufgepackt wurde. Es ist für uns unvorstellbar, unerklärlich, was in diesen besonderen Stunden damals am Kreuz geschah. Aber wir danken dir, dass wir genug davon wissen durch dein Wort, um dir vertrauen zu können. Herr, und wir danken dir dafür, dass du uns freigesprochen hast und dass wir jetzt wirklich neues, echtes, neues Leben haben. Herr, wir merken, dass noch manches in unserem Leben natürlich auch alt ist und dass wir immer wieder auch deine Vergebung, deine Hilfe brauchen. Aber danke, dass wir in dir grundsätzlich diese Geborgenheit haben und dass du versprochen hast, deine Leute nicht mehr loszulassen. Und so gib uns wirklich das innere Bedürfnis und den Antrieb und den Mut, unsere Zeitgenossen nicht einfach links liegen zu lassen. Lass es uns nicht egal sein, was aus ihrem auf Ewigkeit angelegten Leben wird, Herr. Sondern schenk uns den Mut, ihnen nachzulaufen mit deinem Ruf und sie von Herzen zu bitten, dass sie sich doch auch versöhnen lassen mit dir. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie. Thank you.